zwischen Hamburg und Haiti.
Wetter, Wale und Vulkane. Die Azoren und ihre Hochs. Eine Sendung von Jochen Faget.
Wellen plätschern im Hafenbecken. Möwen kreischen. Einige sitzen frech auf den hohen Masten der Segelschiffe und beobachten frühstückende Bootsmänner und Frauen. Vielleicht fällt ja ein Stückchen Brot aus feine Teakholz. Im Yachthafen der Azoreninsel Faial sind fast alle Liegeplätze belegt. Von Weltumseglern. Sie machen Station auf ihrem Turn von der Karibik nach Europa. Bunte Gemälde auf den Kaimauern zeugen von Atlantiküberquerungen. Conny und Hans Werner von der Amygdala aus Deutschland haben sich da verewigt. Die Besatzungen der Chinook Wind aus Neuseeland und der North Star aus Amerika. Seglertradition. Wer in Faial kein Bild hinterlässt, dem drohen angeblich Mast- und Schotbruch.
Blauer Himmel, blaues Meer, Blauwassersegler. Und die bunten Häuser der Inselhauptstadt Orta, die sich hinter dem Yachthafen an die grünen Hügel schmiegen. Eine Fähre tuckert zur nur 7 Kilometer entfernten Nachbarinsel Piku, deren schwarze Lavafelsen auch von Faial aus klar zu erkennen sind. Über dem Berg, der die Insel beherrscht und ihr den Namen gegeben hat, hängen weiße Wolken. Etwas weiter entfernt im Nordwesten und schon leicht im Dunst liegen die steilen Klippen der Insel Saint-Georges. Majestätisch gleitet ein Dreimaster in den Hafen von Orta auf Faial. Das norwegische Segelschulschiff Christian Radig. Kein Zweifel. Die Azoren, 9 kleine Inseln im großen Atlantik, sind etwas ganz Besonderes.
Auch wegen der Kneipe Peter Café Sport, in der es jeden Abend rund geht. So stranden auch die meisten der 20 Matrosen und 60 Segelschüler von der Christian Radig schnell im Peter. Martin Tomingas ist begeistert.
Peter ist einfach toll. Wir haben schon während der Fahrt aus der Karibik hierher viel über dieses Lokal gehört und uns darauf gefreut. Eine sagenhafte Kneipe.
Schiffswimpel an den Wänden und an der Decke. Gin Tonic für 2,50 Euro am Tresen. Das Paradies für die Jungs und Mädels vom Dreimaster, die zuletzt vor 3 Wochen auf den Bermudas an Land fahren. Das Peter sei eine Legende, meint Erquint Nielsen.
Diese Kneipe hat Geschichte und ein tolles Ambiente. Wir könnten auch auf den Tischen tanzen und singen und niemand würde sich daran stören. Hier sind alle an Segler und Abenteurer gewöhnt, die meinen, weil sie den Ozean erobert hätten, könnten sie sich wie Helden aufführen.
Solche Helden kenne er gut, schmunzelt José Azevedo. Der Wirt Anfang 50 lehnt wie immer am Tresen. Stämmig, ausgeglichen, ruhig, sympathisch. Das Café gibt es schon seit fast 100 Jahren. Richtig bekannt geworden ist die Kneipe durch seinen Vater. Während des Zweiten Weltkriegs hat ein britischer Offizier gefragt, ob er ihn Peter nennen dürfe, weil er seinem Sohn zu Hause so ähnlich sehe.
Danach nannten ihn die Engländer nur noch Peter, bald auch die Portugiesen und alle anderen. Und das Café hieß auch nur noch Peter, statt Café Sport.
Auf den Azoren leben etwa 250.000 Einwohner. Die Inseln liegen fast auf halbem Weg zwischen Europa und Amerika. Im 15. Jahrhundert haben portugiesische Seefahrer den Archipel entdeckt und besiedelt, ohne zu wissen, dass sie sich dort auf aktiven Vulkanen niederließen, die sich dort, wo die europäische, die amerikanische und die afrikanische Kontinentalplatte aufeinandertreffen, bis zu 2000 Meter aus dem Meer erhoben haben. Victor Hugo Forjas, ein Mann Mitte 70, den so leicht nichts aus der Ruhe bringen kann, hat diese Vulkane sein Leben lang erforscht. An dem von ihm gegründeten Vulkanologiezentrum der Universität in der Azorenhauptstadt Ponta Delgada auf der Insel São Miguel hat er Vorlesungen gehalten.
Auf den Azoren gibt es alle 50 Jahre einen größeren Vulkanausbruch. Das bedeutet, statistisch gesehen, dass es in 10, 20 Jahren wieder so weit ist.
Victor Hugo Forjas erinnert sich noch an das letzte Mal. Damals lebte er noch auf der Insel Faial, wo er zur Welt kam.
Als ich 16 war, im September 1957, gab es zuerst verschiedene Erdbeben. Und am 27. ist plötzlich der Vulkan von Capellinhos am Nordwestende der Insel 500 Meter neben einem Leuchtturm aus dem Meer aufgetaucht.
So oder so ähnlich muss es sich angehört haben, als der Vulkan ausbrach. Eine 3D-Animation im Informationszentrum auf Faial, das sich unter dem noch immer teilweise verschütteten Leuchtturm befindet, zeigt die Eruptionen. Um den Leuchtturm herum eine Mondlandschaft, die schroff ins Meer stürzt. Schwarze Lava, die Bauernhäuser fast bis zum Dach unter sich begraben hat, überall dunkler Staub. Noch heute lässt sich erahnen, wie die Naturgewalten damals getobt haben. Maria Olivia de Faria, heute 80, hat es erlebt.
Das Wasser hat gekocht und gebrodelt. Dann ist der Vulkankrater plötzlich aus dem Meer aufgetaucht. Immer mehr Asche türmte sich auf. Schließlich kamen die Explosionen. Sand und Steine schossen in den Himmel, immer mehr und immer höher. Wir haben von unserem Haus aus alles gesehen.
Erst jetzt, mehr als 50 Jahre später, holt sich die Natur den Vulkan zurück. Die ersten Gräser und Büsche wachsen. Im Städtchen Fornas an der Ostseite São Miguels schießt am Ortsrand zischend Wasserdampf meterhoch in die Luft. In den Felsspalten blubbert Schlamm, kochend heiße Quellen brodeln. Es stinkt nach faulen Eiern, Schwefelwasserstoff, der aus der Hölle im Erdinneren dringt. Fornas ist ein unheimlicher Ort. Fornas ist aber auch ein idyllischer Ort. Kühe weiden auf grünen Wiesen, Vögel zwitschern, himmelblaue Hortensien wachsen am Wegesrand hinauf zum Kratersee Lagoa das Fornas. Familien sitzen an Picknicktischen im Wäldchen am Seeufer. Neben ihnen dampfen Geysire, die zu einem riesigen Freiluftofen umfunktioniert worden sind. In der heißen Vulkanerde köchelt das berühmte Cozido das Fornas, ein besonderes Eintopfgericht. Darüber, dass zwischen den kochenden Quellen niemand zu Schaden kommt, wacht Duarte Costa. Er ist sozusagen der städtische Cosidu-Wärter. Gerade hat er mehrere Töpfe mit langen Eisenhaken in eine der Betonröhren in die kochende Hölle hinabgelassen und sie pflichtbewusst mit einem Holzdeckel verschlossen. Jetzt schaufelt er Erde darüber.
Sim, antigamente era tudo em terra. Que era que se usava muito tal saco seco, tal cozido seco.
Früher haben die Leute den Eintopf einfach selbst in der Erde vergraben. Aber es wurden zu viele und alles ging durcheinander. Darum haben wir die Röhren gebaut. Da passen bis zu 7 Töpfe rein.
Leve 3, 4, 5, conforme a altura da manilha. Cá umas estamos com 1 meter, temos outras com 1,20 meter.
Es müsse schließlich alles seine Ordnung haben, findet der Herr über die Cosidu-Kochtöpfe und zündet sich eine Zigarette an. Denn jetzt heißt es warten. Lange warten. Auf seine Schaufel gestützt verrät Duarte Costa inzwischen das Rezept.
Die Leute verwenden Kartoffel, Kohl, Karotten, Blut und Paprikawurst. Dazu kommen Yamswurzel, verschiedene Fleischsorten und Süßkartoffel. Das alles muss dann in der Erde kochen. 6 bis 7 Stunden lang.
Fast genauso lang sitzen 6 Frauen mit weißen Mützen um einen Tisch und sortieren Teeblätter. Die kleinen Stiele, die in der Sortiermaschine durchgerutscht sind, müssen raus, bevor der feinduftende Pico in die Tüten kommt, erzählt die stets gut gelaunte Maddalena Atai de Motta. Sie ist Mitbesitzerin der Teeplantage Goreana auf der Nordseite der Insel São Miguel. Nur hier wachse in Europa Tee, versichert sie stolz. In schnurgeraden Linien, die sich über die bis zu 800 Meter hohen Hügel direkt am Meer erstrecken. Maddalenas Urgroßmutter Ermelinda hat die Teefabrik vor fast 150 Jahren gegründet. Aus dieser Zeit stammen auch die meisten der blitzblank geputzten alten Maschinen. Die eine rollt die Blätter, die andere trocknet sie. Die ersten Teepflanzen wurden aus Indien und China importiert. Mit ihnen kamen auch 2 Chinesen, die den Azurianern das Teemachen beibringen sollten, bei ganz besonderen Arbeitsbedingungen.
É engraçado que no contrato deles tem óbvio.
In ihrem Vertrag stand ausdrücklich das Recht auf Opiumkonsum. Wahrscheinlich wusste hier niemand, was das ist. Unsere Männer rauchten Tabak in Maispapier und die sonderbaren Herren aus China rauchten ihr Opium.
Da die Goreana-Plantage neben schwarzem Tee auch schon immer grünen produziert, wäre Maddalenas Urgroßvater fast ein Opfer des Kalten Krieges geworden.
Mao Zedong hat während der Kulturrevolution die Produktion von grünem Tee stark erhöhen lassen, weil der leichter und schneller herzustellen ist. Das hat den Amerikanern nicht gefallen und sie behaupteten, der mit Metallmaschinen hergestellte Tee würde Krebs verursachen. Da musste mein Uropa eine Anzeige in die Zeitung setzen, dass sein grüner Tee nicht mit einer Metall-, sondern mit einer Holzmaschine gemacht wird.
Auf der Südseite der Insel São Miguel regnet es derweil in Strömen. Der Meteorologe Diamantino Enriquez hat dafür nur ein Wort: Azorenhoch.
Um Antiziclone não tem o mesmo significado no oceano ou.
Das Azorenhoch wirkt sich auf dem Ozean anders aus als auf dem europäischen Festland. Dort bringt es klaren Himmel und Sonnenschein, hier Wolken und Regen. Wenn die feuchten Luftmassen dann an den Bergen aufsteigen, verdichtet sich der Wasserdampf. Darum regnet es im Winter sehr viel und im Sommer auch nicht gerade wenig. Eigentlich regnet es immer.
Den ersten Wetterbericht schickte übrigens ein gewisser Francisco Afonso Chaves von den Azoren in die portugiesische Hauptstadt Lissabon. Sein Ururenkel João Luís Cugumbreiro ist heute noch mächtig stolz darauf.
Este meu trisavô, portanto, o nosso trisavô, fez uma visita a todos os centros meteorológicos.
Mein Ururgroßvater besuchte 1901 im Auftrag des portugiesischen Königs alle meteorologischen Forschungszentren Europas und richtete dann auf den Azoren einen Wetterbeobachtungsposten ein. Von dort schickte er Informationen nach Europa. Das Wetter, das wir heute hier haben, kann 2 Tage später auch in Mitteleuropa herrschen. Daraus schloss Chaves, dass Stürme, die auf den Azoren toben, nach Mitteleuropa weiterziehen, man also das Wetter dort voraussagen kann. Das war damals eine fundamentale Neuigkeit.
Im Prinzip hatte der Mann recht, bestätigt der Meteorologe Diamantino Enriquez, während er über den neuesten Wetterkarten aus dem Europäischen Wetterzentrum im britischen Reading sitzt. Die muss er jetzt für die Azoren auswerten. gar nicht so leicht, lacht der Azoren-Hochwetterfrosch, wegen der hohen Berge und tiefen Schluchten auf den Inseln. Aber nach rund 20 Dienstjahren habe er die Tücken des Azoren-Hochs inzwischen im Griff. Seine Frau Fernanda übrigens auch. Sie ist ebenfalls Meteorologin und hat gerade die Wettervorhersage im Inselfernsehen aufgezeichnet.
Für alle Inseln Regen und starke Bewölkung, Wellen von 2 bis 3 Metern Höhe aus Westen, auf den westlichen Inseln bis zu 2 Metern.
Auch Meteorologen haben nicht immer recht. Die Wellen sind leider doppelt so hoch, als die Fähre Cruzeiro das Ilhas von der Insel Faial ablegt. Sie rollt bedenklich in der Dünung auf der Route zur Nachbarinsel São Jorge. Während sich manche Passagiere ängstlich in ihren Sitzen verkriechen und andere an der Reling unfreiwillig Fische füttern, sieht Kapitän Rui Azevedo keinerlei Grund zur Besorgnis.
Manchmal ist die Überfahrt wegen des schlechten Wetters oder wegen des Windes etwas härter. Es gibt eben bessere und schlechtere Tage. Aber wir müssen bei jedem Wetter fahren. Das ist nun mal unser Beruf.
Nach 2,5 statt der geplanten 1,5 Stunden erreicht die Cruzeiro das Ilhas endlich den Hafen von Velas auf der Insel São Jorge. Wie zum Hohn für die leidenden Passagiere hat der Wind nachgelassen. Die Sonne lacht, als wäre nichts gewesen. Auf den Azoren finden die 4 Jahreszeiten oft an einem Tag statt.
Ein Mäusebussard dreht seine Runden über den steil abfallenden Felsen. Die portugiesischen Entdecker hielten diese Vögel für Habichte, auf Portugiesisch Açores, und haben dem Archipel somit den falschen Namen gegeben, Azoren. Der Bussard gleitet über die grünen Felder von Fajão dos Vimes. Auf São Jorge haben sich zwischen den Klippen und dem Meer kleine Landzungen gebildet, die Fajãos. Weil die Erde sehr fruchtbar ist, haben sich Bauern angesiedelt. In dem Dörfchen Fajão dos Vimes vielleicht 300.
Manuel Casimiro Gomes ist auf dem Weg zu seinem Garten, der rund 50 Meter über dem Meer liegt. In dem wächst Kaffee. Ein Emigrant, der vor mehr als 100 Jahren nach Brasilien ausgewandert ist, habe die Pflanzen bei seiner Rückkehr mitgebracht, erzählt Manuel Casimiro. Eigentlich wachse Kaffee ja nur in großer Höhe, aber er wollte es mal ausprobieren. Und er gedeiht. Im Kaffeegarten Senhor Manuels wachsen inzwischen mehr als 300 Pflanzen. Dicke, rote Bohnen hängen an den Büschen. Bananenstauden und Schilf schützen die Kaffeepflanzen vor Sonne und Wind. Der 60-Jährige ist stolz auf seine Mini-Plantage.
Das ist Arabica-Kaffee. Es schmeckt ganz anders als die Kaffees, die man im Laden kaufen kann. Fachleute sagen, er sei einer der besten der Welt.
Und weil Manuel Casimiro Gomes mittlerweile weit mehr Kaffee produziert, als er selbst trinken kann, hat er kurzerhand in einem alten Lagerraum ein Café eröffnet. Dort trinkt er in der Mittagspause seine Arabica-Hausmarke mit den Kumpels aus dem Dorf. Manchmal kommen auch Touristen vorbei, die dann immer höchst erstaunt nach dem Geheimnis seines Kaffees fragen. Darauf gebe er immer die gleiche Antwort, scherzt Manuel Casimiro.
Das liegt daran, wie man den Kaffee malt, mit welchem Druck man ihn brüht. Und natürlich daran, dass es mein eigener guter Kaffee ist.
Verglichen mit der beschaulichen Insel São Jorge wirkt Terceira schon fast quirlig. Im Zeitalter der Entdeckungen errichteten die Portugiesen hier einen Stützpunkt für ihre Segelschiffe, die Gewürze aus Indien, Elfenbein aus Afrika, Gold aus Brasilien und Silber aus Südamerika nach Europa brachten. In Angra do Heroísmo, heute UNESCO-Weltkulturerbe, wurden die dickbäuchigen Frachtschiffe und Karavellen repariert sowie mit Nahrungsmitteln versorgt. Die Handelsstadt war eine der reichsten und angeblich schönsten Städte des portugiesischen Imperiums.
Stolz ragen die Türme der barocken Kathedrale in den Himmel. Angra do Heroísmo ist auch der Bischofssitz der Azoren. Die 1980 von einem schweren Erdbeben weitgehend zerstörte Altstadt ist längst wieder aufgebaut. In den kopfsteingepflasterten Gassen verstecken sich hinter hohen Mauern alte Klöster und Konvente, dazwischen Adelspaläste. Vom Berg Monte Brasil beherrscht die Festung São João Baptista die Stadt und den alten Hafen. Francisco Maduro Dias ist Historiker.
O Porto de Angra não era obrigatório Porto de paragem.
Angra war kein Pflichtstopp. Es war eher eine Art gut ausgerüstete Raststätte mitten auf der maritimen Autobahn. Es hatte alles zu bieten, was für die Seefahrer damals nötig war. Und es war der einzige Punkt mitten im Atlantik, wo Schiffen mit Problemen geholfen werden konnte.
Isto era o único lugar no meio do oceano onde navio com problemas tinha que ser apoiado.
Von der damaligen Bedeutung ist heute wenig zu spüren. Gemächlich geht das Leben seinen Gang. Die Cafés in der Altstadt sind voll. Jeder kennt jeden. Es weht, anders als auf den anderen Azoreninseln, zumindest ein Hauch von Weltbürgertum durch Angra auf der Insel Terceira.
Es ist zwar eine Kleinstadt, aber mit kosmopolitischen Merkmalen. Wegen unserer Geschichte natürlich. Man kann es nicht mit der Weltoffenheit von Paris oder Wien vergleichen, aber es ist die Weltoffenheit einer Raststätte an einer wichtigen Autobahn.
Um Pico hat diese maritime Autobahn immer einen großen Umweg gemacht. Sie ist zwar die zweitgrößte Insel des Archipels, aber auch die am dünnsten besiedelte. Beherrscht wird sie vom Vulkan Pico, den die Bewohner nur ehrfurchtsvoll den Berg nennen, mit 2351 Metern immerhin der höchste Portugals. Vom Fischerstädtchen Lages do Pico aus präsentiert er sich auf beeindruckende Weise. Ein schwarzbrauner Kegel, der sich aus dem türkisblauen Meer in den ebenso blauen Himmel erhebt.
Ein paar kleine Fischerboote liegen am Kai. Auf den Bänken am Stadtplatz sitzen alte Männer unter den Platanen. Die weißen, einstöckigen Häuser, manche mit einem hölzernen Aufbau, könnten auch in den USA stehen. Die Walfänger, die vor 100 Jahren auf amerikanischen Schiffen arbeiteten, haben den Baustil mitgebracht. Lages do Pico war die Hochburg des Walfangs auf den Azoren. Irgendwann jagten die Inselbewohner selbst, statt auf fremden Schiffen anzuheuern. In guten Jahren seien 60 und mehr Wale erlegt worden, erzählen die Alten auf den Parkbänken. Erst 1987 wurde der Walfang verboten, wurde der letzte Pottwal vor Lages harponiert. Eduardo Sousa, ein Mann in seinen 60ern, war bis zum Schluss dabei.
Das erste Mal bin ich nur aus Neugier mitgefahren. Aber ich habe mir sofort gesagt, das ist der Job deines Lebens. All das Adrenalin. Ich habe diesen Beruf geliebt.
Fast alle Männer in Lages lebten damals vom Walfang. In der Landwirtschaft und der Fischerei gab es wenig zu verdienen. Da war die Jagd auf die Pottwale ein willkommenes Zubrot. Die einen hielten auf kleinen Wachtürmen Ausschau nach den Meeresriesen, die anderen arbeiteten in den Tranfabriken. Senor Eduardo jagte die Wale. Hatte einer der Männer auf den Türmen einen entdeckt, schoss er eine Rakete ab.
Wenn wir die Rakete hörten, ließen wir alles stehen und liegen und liefen zu unseren kleinen Booten. Dann sind wir so schnell wie möglich hinausgerudert und haben den Wal getötet. Denn wer zu spät kam, hatte nichts mehr zu jagen.
Wie viele Wale Eduardo Sousa mit seiner Harpune getötet hat, will er nicht verraten. Manchmal sei das blutige Geschäft schon nach einer Stunde vorbei gewesen, manchmal habe es bis zum nächsten Tag gedauert. Ein Knochenjob. und er sei froh gewesen, als es damit vorbei war. Heute jagt Eduardo wieder den Walen hinterher, jedoch nicht, um sie zu töten. Nun steuert er ein Walbeobachtungsboot für Touristen. Whale-Watching sei zur großen Attraktion auf Pico geworden, freut sich der ehemalige Walfänger.
Jetzt ist meine Arbeit ungefährlich und kein Vergleich zu früher. Alles ist besser. Wir haben Respekt vor den Tieren. Sie sind schön und ich sehe sie viel lieber lebendig, als sie zu jagen.
Ein Beobachter im alten Ausguck leitet Eduardos Boot zu den Walen. Das könne manchmal Stunden dauern, erzählt die Begleiterin Susanna Moraes. Sie möchte Meeresbiologie studieren, sieht das Whale-Watching als eine Art Einstieg.
Ich sammle Daten für die Wissenschaft, registriere die Position und die Zahl der verschiedenen Walarten, die wir sichten. Wenn möglich, fotografiere ich die Tiere. So kann Whale-Watching einen Beitrag zur Erhaltung der Wale leisten.
Dann hat Skipper Eduardo eine Gruppe Pottwale entdeckt. Einer sei gerade weggetaucht, erzählt Susanna den begeisterten Touristen. Dort ein anderer. Ob sie das Blasloch sehen können, durch das der Wal atmet? Kameras klicken, die Touristen sind zufrieden. Mit einem Schlag der mächtigen Schwanzflosse verschwindet der letzte Wal in der Tiefe. Nach rund 3 Stunden nimmt Skipper Eduardo wieder Kurs auf Lages. Der Abend dämmert schon. Er, Susanna und die Touristen haben Hunger. Während das Boot anlegt, geht die Sonne unter. Das Meer und die Wolken über dem Vulkan Pico färben sich rot.
Gegenüber, auf der Insel Fayal, stürmt José Azevedo mit Plastiktüten in der Hand in das Peter-Café Sport. Er schleppt die Einkäufe für den Abend an. Später gibt es Live-Musik. Da wird es hoch hergehen. Einige der Matrosen und Gäste der Christian Radig sind schon wieder da. Morgen wird das norwegische Schiff weiter Richtung Europa segeln. Es heißt Abschied nehmen von den Azoren. Der Schwede Martin hat gerade einen Umschlag über den Tresen geheftet. Eine alte Café Peter Tradition.
Darin ist Geld für ein Bier für einen Freund. Der kommt irgendwann demnächst hierher, segelt gerade durch die Karibik. Das ist eine nette Sitte, wenn auch kein Umschlag für mich da war.
It's real nice. There was no envelope for me though.
Der Kellner bringt eine neue Runde Gin Tonic. Die Gläser bis zum Rand voll. Der Schwede stößt mit seinen norwegischen Kumpels an. Der Wirt, José Azevedo, hat inzwischen die Einkäufe verstaut und steht wieder an seinem Platz hinter dem Tresen. In ein paar Wochen wird er Martins Freund den Umschlag mit dem Biergeld überreichen, wenn der im Peter-Café-Sport strandet. Auf seinem Turn von der Karibik zurück nach Europa. So wie alle Anker werfen auf den Azoren, den Inseln mitten im Atlantik. Irgendwo auf halbem Weg zwischen Amerika und Europa.
Auf NDR Info hörten Sie zwischen Hamburg und Haiti. Diesmal Wetter, Wale und Vulkane. Die Azoren und ihre Hochs. Eine Sendung von Jochen Faget. Es sprachen neben weiteren Sonja Schilowitzki, Carsten Krabbe, Wolf-Dietrich Sprenger und Michael Hark. Technik Sabine Suhr. Regie Birgit Meyer. Redaktion Wolfgang Heinemann.